Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Bibelstunde. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich über jeden, der sich aufgemacht hat, heute zu uns zu kommen. Eine ganz besondere Freude, muss ich sagen, ist es mir heute, Herrn Dekan in Ruhe Volker Teich und seine liebe Frau in unserer Mitte begrüßen zu können. Herr Teich wird uns nachher die Predigt halten. Einige Worte zur Vorstellung. Vielen von uns werden Sie bekannt sein, aber vielleicht einige Sätze. Sie waren nach dem Theologiestudium im Albrecht-Bengel-Haus als Theologiestudent, dann während dem Pfarramt in Gommaringen und Derendingen auch von 1983 bis 2013 Mitglied der Württembergischen Landessynode. Und dann habe ich gestaunt, auch überlappend 1995 bis 2014 Mitglied der EKD-Synode. Vor ihrem Ruhestand im Jahr 2016, dann noch 11 Jahre lang Dekan in Schorndorf. Eine Begebenheit, die ich in der neu erschienenen Biografie von unserem Altlandesbischof Dr. Gerhard Meyer las. Dr. Meyer hatte an seinem ersten Dienstort in Bayersbronn auch Religionsunterricht zu halten. Und er schreibt, am schlimmsten war das dortige Pro-Gymnasium, und zwar die Endstufe der 15- bis 16-Jährigen. Sie boten seinem Unterricht eisernen, schweigenden Widerstand. Nur ein einziger Schüler bildete eine Ausnahme. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Jetzt dürfen Sie raten, wer das war. Also ich merke, Sie wissen es alle. Das war Herr Teich, der, wie Dr. Meyer schreibt, zumindest gelegentlich freundlich schaute. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir so von Herzen, dass wir jetzt hier zusammenkommen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Wir danken dir, Herr, dass Herr Teich und seine liebe Frau heute in unserer Mitte sein kann. Und wir möchten dich für ihn bitten, dass du ihm Kraft gibst, Vollmacht gibst, Freudigkeit gibst, dein Wort uns weiterzusagen. Wir möchten dich für uns bitten, dass du uns offene Herzen schenkst, dein Wort aufnehmen zu können, aber vor allem auch, Herr, es umzusetzen in unserem Alltag. Sei du jetzt segnend in unserer Mitte. Amen.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen miteinander hören auf Johannes 6, die Verse 66 bis 71. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt, und einer von euch ist ein Teufel? Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der 12. Liebe Schwestern und Brüder, unbegreiflich. Unbegreiflich ist das, was hier steht. Jünger wenden sich von Jesus ab. Ist doch unbegreiflich, oder nicht? Was haben Sie nicht alles schon erlebt? Als Jünger Jesu wurde man berufen. Stellen Sie sich vor, von Jesus berufen. Da sagt Jesus: Komm, folge mir nach. Das Sie hatten Wunder erlebt. Viele Wunder zählt das Johannesevangelium schon auf. Von den 7 Wundern sind es 4, die sie schon erlebt haben. Da war in Kana das Wunder, dass Jesus Wasser zu Wein machte. Und es war eine ganz große Verheißung auf das große Fest am Ende aller Zeit hin. Auf das Fest, wenn das Reich Gottes beginnt, wenn Gott uns zu seinem Fest einlädt, da gibt es keinen Mangel. Da gibt es die Fülle. Bei Jesus gibt es die Fülle. Und es ist vollkommen. Und dann in Galiläa, wieder in Kana, da passiert es, dass ein königlicher Beamter zu Jesus kommt. Ein Vater voll Sorge über seinen Sohn, der zu Hause todkrank liegt. Und er schreit zu Jesus: Hilf, heile meinen Sohn. Und das Großartige geschieht. Jesus sagt nur ein Wort. Nur ein Wort. Und der Mann kehrt um, geht nach Hause und die Dienerschaft kommt entgegen und sagt: Du, hör her, deinem Sohn ging's plötzlich gut, der ist gesund. Und er prüfte, und es war der Augenblick, als Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn ist gesund. Was für ein Wunder, was für ein Zeichen auf Jesus hin, dass er wie der Schöpfer handelt, er spricht. Und es geschieht. Und dann in Jerusalem, eines für mich der schönsten Heilungsgeschichten, die Heilung im Teich Bethesda. Da liegt einer 38 Jahre da. 38 Jahre. Das ist ja fast ein ganzes Leben. Die liegt der in dieser Krankenstation Bethesda und hat von Tag zu Tag die Hoffnung, wenn das Wasser sich bewegt und ich schaff's als Erster rein, dann bin ich gesund, und er schafft's eben nie. Und jetzt liegt er 38 Jahre da. Der ist vergessen, bei allen vergessen. Wer denkt denn noch an jemand, der 38 Jahre krank ist? Jesus denkt an ihn. Und statt in den Tempel, statt zum Fest, geht Jesus zu diesem Vergessenen. Was willst du, dass ich tun soll? Und dann wird dieser 38 Jahre Kranke, der wird heil, und dann trägt er seine Matte, sein Bett wie eine Siegesfahne durch Jerusalem durch. Leider am Sabbat. Damit gehen die Probleme weiter. Aber was für ein Wunder. Was sagt das über Jesus aus? Es gibt keinen Vergessenen bei Jesus. Das gibt's nicht. Jesus kennt uns. Und dann das letzte Wunder, das sie erlebt hatten, das war die Speisung der 5000. 5 Brote und 2 Fische. Und 5000 Männer, dazu kommen noch Frauen und Kinder, und die haben ja auch Hunger. Und alle werden sie satt. Alle werden sie satt. Und da ist dieses große Wunder, dass die Leute unbedingt Jesus zum König haben wollen. Zum Brotkönig. Also wenn jemand das Problem des Hungers stillen kann, dann stelle sich das vor, es käme jemand und könnte das Problem des Welthungers stillen, dass am Tag nicht 16.000 Kinder in dieser Welt sterben, sondern leben. Dem würden doch alle Herzen zufallen. Und so war es bei Jesus auch. Aber Jesus will keine Bewunderer. Jesus will Nachfolger. Jesus will, dass Menschen an ihn glauben als den Sohn Gottes und nicht als Wunderheiland. Und weil Jesus nicht unsere Wünsche erfüllt und auch nicht unsere Vorstellungen erfüllt, deshalb wenden sich Jünger von Jesus ab. Unbegreiflich. Oder nicht? Unbegreiflich. Und doch geschieht nur das, was am Anfang des Johannesevangeliums steht. Da heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und diese Ablehnung, die geht bis hinein in den Jüngerkreis. Und durch diese wunderschönen Verse, die ja durch dieses Bekenntnis des Petrus geprägt sind, da zieht sich eine ganz traurige Linie. Und einer ist ein Teufel, der ihn verrät. Einer von den Zwölfen. Aber wie war es mit den anderen elf? Wie war es da? Wir kommen noch darauf. Unbegreiflich. Jünger wenden sich von Jesus ab. Und wie oft haben wir das selber schon erlebt? In den Kreisen, in denen wir sind, in den Gemeinschaften, in den Gemeinden, in denen wir sind, Menschen wenden sich von Jesus ab. Wie oft geschah das schon? Sicher auch in Eidlingen. Tolle Mitarbeiter, tolle, begabte junge Leute. Da geht einem das Herz auf und man freut sich an ihnen. Und dann kommt der Beruf, dann kommt die Familie. Und plötzlich sind sie weg. Oder manchmal gehen sie in andere Gemeinden. Das tut weh, das tut weh. Aber auf der anderen Seite, wenn sie dort näher zu Jesus kommen, wenn sie dort ihre Geschichte mit Jesus leben, dann soll es so sein. Aber von Jesus weggehen, jetzt habe ich eine Frage, ist es endgültig, wenn Menschen von Jesus weggehen? Es war in der Vorlesung in Erlangen bei Manfred Seitz und einer von uns Studenten stellte an Manfred Seitz so die Frage, ja wie ist das mit dem Glauben und das Theologiestudium und man kann doch auch vom Glauben abkommen. Und ich vergesse das nie, wie dieser weise, kluge Professor vor uns stand mit seiner hohen Fistelstimme und uns dann sagte, ach, er denkt hier anders. Wenn Gott eine Kerze angezündet hat, dann kann es sein, dass die Kerze, dass das Licht klein wird. Es kann sogar sein, dass das Licht ausgeht. Aber der Docht glüht weiter und der Herr hat weiter eine Geschichte mit euch. Das war für uns Studenten so tröstlich, dass ein Professor uns Mut machte. Und er hat eines uns da klar gemacht. Ja, wir können weggehen von Jesus. Aber das große Geheimnis ist, dass Jesus nicht von uns weggeht, dass Jesus uns im Blick hat. Und doch, hier im Johannesevangelium wird es so beschrieben, dieses Unbegreifliche, für uns unfassbare: Jünger wenden sich von Jesus ab. Und dann das Zweite, unfassbar. Unfassbar. Jesus lässt seine Jünger gehen. Wollt ihr auch weggehen? Ganz ehrlich, ich staune immer wieder über diesen Satz Jesu. Wollt ihr auch weggehen? Was für eine Freiheit hat Jesus? Und was für eine Freiheit schenkt er auch uns. Jesus ist nicht abhängig von uns. Jesus braucht uns nicht. Er ist auch nie auf uns angewiesen, gar nie. Aber wenn wir ihm nachfolgen, dann will er, dass wir ihm ganz nachfolgen. Das steckt dahinter. Jesus ist frei und er gibt uns Freiheit. Er zwingt uns nicht. Er will keine Marionetten als Jünger. Er will freie Kinder Gottes. Er will Menschen, die sich an ihm freuen. Er will keinen Zwang. Er will auch kein schwäbisches Massott. Massott doch, dem Herrn nachfolgen. Nein, nein, nein. Das will Jesus nicht. Jesus will, dass wir uns an ihm freuen und dass wir ihn lieben und dass wir ihm ganz vertrauen. Das will er. Unfassbar. Wollt ihr auch weggehen? Und wenn wir jetzt das weiter durchziehen, durch das Evangelium hindurch, und wir kommen in die Passionsgeschichte hinein, dann hängt Jesus am Kreuz. Und Johannes berichtet uns, dass unter dem Kreuz ein Jünger steht. Johannes und die Mutter Jesu und Matthias Grünewald malt noch die Maria Magdalena dazu. Das heißt auch noch Maria, eine andere Maria stand am Kreuz. Und wo waren die anderen? Bei Lukas, im Lukas-Evangelium steht bei der Kreuzigung: und die Jünger, alle, standen ferne. Am Kreuz ist Jesus ganz allein. Allein. Und das heißt, er stirbt einsam, aber für uns. Und das ist das Geheimnis. Das ist das Großartige. Das ist das Wunder. Dass Jesus das alles aushält und durchhält und in unbegreiflich großer Liebe für uns stirbt. Am Kreuz ist er da, breitet die Hände aus und wir dürfen kommen. Treulose Menschen dürfen zu ihm kommen. Und jetzt das ganz Große dieses Bibelabschnittes, das ist die Sternstunde des Petrus. Ja, der Mann hatte Sternstunden. Und das war eine Sternstunde. Der Fischzug war schon eine Sternstunde. Aber das war eine ganz große Sternstunde. Und die Evangelisten berichten es aus ihrer Blickrichtung. Im Markus-Evangelium steht dieses Bekenntnis des Petrus genau in der Mitte des Evangeliums. 16 Kapitel hat es und im Kapitel 8, da ist das Petrusbekenntnis auf dem Höhepunkt. Was Großartiges. Petrus sagt zu Jesus: Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wohin sollen wir gehen? Jesus, du bist einzigartig. Oder jetzt können wir wirklich dieses Wort gebrauchen, das so in der Politik immer wieder heißt, alternativlos. Jesus, du bist alternativlos, sagt Petrus. Einzigartig, einmalig. Jesus, nur dir will ich gehören. Man spürt einfach hier auch so dieses Emotionale, diese Begeisterung des Petrus in dieser Krisensituation der Jüngerschaft. Da ist er noch begeistert von Jesus und hält fest. Ich finde es schön, dass wir so viele Lieder haben, die auch diese Begeisterung an Jesus haben. Jesus, dir nach, weil du rufst. Oder wohin sonst sollen wir gehen? Oder in der Romantik, schönster Herr Jesu, herrlich oder ganz klassisch württembergisch. Jesus Christus herrscht als König, wo es im letzten Vers dann heißt, ich auch auf der tiefsten Stufe, ich will glauben, reden, rufen, ob ich wohl noch Pilgrim bin. Den Vers habe ich jeden Morgen bei der EKD für mich auf meinem Zimmer gesungen, ich auch auf der tiefsten Stufen. Wenn so die Bischöfe und Professoren da kamen und so ein Gemeindepfarrer da dazu kam, ich auch auf der tiefsten Stufe, aber das ist doch das Größte, dass wir Jesus haben, dass wir von ihm begeistert sind. Und da kann kommen, wer will. Der Herr ist bei uns. Ganz groß, diese Sternstunde des Petrus. Und jetzt sagt er, du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, deshalb ist das Wort der Bibel so wichtig. Und deshalb ist das Bibellesen so wichtig, dass wir immer wieder neu uns der Bibel zuwenden, auf die Stimme Gottes hören, auf das Hören, was Jesus uns sagt. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und immer wenn wir die Bibel aufschlagen, da öffnet sich der Himmel und ein Strahl aus der Ewigkeit kommt in unser Leben hinein. Ich habe mir überlegt, welche Worte meint wohl Petrus? Und im Johannesevangelium, da ist ein Geheimnis drin. Im Johannesevangelium, da gibt es so 7 Ich-Bin-Worte. Das sind wie wertvolle Perlen oder wie wunderbar geschliffene Diamanten. 7 Diamanten durch das Evangelium. Und aus jedem von diesen Diamanten, da blitzt die Herrlichkeit Jesu hindurch. In unserem Kapitel ist es, ich bin das Brot des Lebens. Wer das Brot hat, den hungert nicht. Und dann geht es weiter durch das Evangelium hindurch. Diese Ich-Bin-Worte, warum sind die so wichtig? Ich bin. Ich bin. Ganz betont im Griechischen. Weil diese 7 Ich-Bin-Worte an die große Gottesbegegnung des Mose erinnern. Ganz am Anfang, 2. Mose 3, wo Mose Gott fragt, ja, und was soll ich dem Volk sagen? Wie heißt du? Was soll ich sagen? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin, so übersetzt Luther. Martin Buber übersetzt, ich bin für euch da. Ich bin. Und das wird hier, nimmt hier Jesus im Johannesevangelium auf und dann nimmt er lebensnotwendige Dinge. Ich bin das Brot. Ich bin die Tür. Die einzig wahre Tür zur Ewigkeit, die Tür, die wir brauchen, die Tür, die sich uns in Jesus öffnet. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jedes Mal scheint die Herrlichkeit Gottes durch dieses Wort durch. Der lebendige Gott begegnet uns in Jesus und gibt uns das, was wir zum Leben brauchen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es gibt ja im Leben so Situationen, wo man sich fragt, was trägt, was hält. Wie ist es in der Klinik, so in den Räumen, wo die großen Geräte stehen, das MRT oder das Bestrahlungsgerät, und wenn man dann auf dem Schragen liegt, dann ist man ganz allein mit diesem Gerät. Das Personal geht hinaus, jetzt bist du allein. Was trägt? Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fällt immer der Psalm 23 ein, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und dann gleich dieses Ich Bin-Wort, ich bin der gute Hirte. Und dann bin ich geborgen. Ich weiß, der gute Hirte ist da, und dieser Eisenschragen, auf dem ich liege, der ist wie die weiche Hand des guten Hirten. Und da bist du geborgen, mag kommen, was geschieht. Und so ist es mit Worten der Bibel. Die geben uns tiefe Geborgenheit. Die tragen uns in unserem Leben und halten uns fest. Ganz groß, die Sternstunde des Petrus. Jetzt sagt er, wir haben geglaubt und erkannt. Geglaubt und erkannt. Was steckt da dahinter? Glauben ist das tiefe Vertrauen. Glauben heißt, ich spreche mein Amen zu Gott. Jesaja 7, da sagt der Prophet zum König, wenn man es wörtlich übersetzt, wer kein Amen gewährt, der kein Amen erfährt. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht, übersetzt Luther. Wörtlich übersetzt, wer kein Amen gewährt, der kein Amen erfährt. Das steckt in diesem Wort Glauben drin. Im Hebräischen ist der Glaube Emunah, der Wortstamm Aman, den wir von Amen am Ende des Gebets kennen. Ich sage zu Gott Amen. Du bist der Herr. Amen. Und das hält. Im Hebräischen ist noch das Bild, die Emunah ist die Amme, die das Kind trägt. Glauben, Vertrauen, ich bin geborgen wie ein Kind. Wir haben geglaubt, wir haben das erlebt und jetzt und erkannt. Da ist also offensichtlich der Bereich des Gehirns mit gemeint. Das Denken, das Erkennen, allerdings im Hebräischen ist im Erkennen immer auch das Lieben mit gemeint. Erkennen und Lieben ist eines im Hebräischen. Und die Jünger waren ja Hebräer. Wir haben erkannt, auch in der Liebe haben wir das erkannt, in der Liebe zu dir. Das heißt Glauben. Glauben heißt eine Lebensgemeinschaft, eine Verbindung, eine Beziehung, eine Lebensbeziehung zu Jesus haben. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wenn man im griechischen Neuen Testament das liest und liest unten so im Textapparat, dann entdeckt man, dass am Anfang hier verschiedene Textvarianten waren, und das ist auch ganz logisch. Selbst in der Vulgata, also in der lateinischen Bibel, steht heute noch nicht der Heilige Gottes, sondern du bist der Sohn Gottes. Und so haben viele spätere Textzeugen das Heilige Gottes interpretiert und haben aus dem Markus-Evangelium das Bekenntnis genommen, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Weil natürlich, wir fragen uns, du bist der Heilige Gottes. Petrus, was hast du damit gemeint? Du bist der Heilige Gottes. Ist bei dir noch das Bekenntnis etwas offen? Oder wie meinst du das? Zumindest, Jesus, in dir begegnet mir der lebendige Gott. Das ist der Heilige Gottes. In dir begegnet mir Gott ganz. Aber die Frage ist, du bist der Heilige Gottes. Und da steht Johannes 6. Ist das der gleiche Glaube wie Johannes 21 oder musste dieser Glaube des Petrus noch durch die Krise hindurch? Durch das Erleben des Kreuzes, wo er zum Verleugner wurde. Wo er viel versprach, Jesus, wenn dich alle verlassen, ich dich nicht. Und Jesus sagt, bevor der Hahn kräht, hast du mich zweimal oder dreimal verleugnet. Und dann geschieht's. Und dann geht er hinaus und weint bitterlich. Und dann kommt die Szene, Johannes 21, wieder neu die Begegnung Jesus und Petrus. Und da fragte ihn Jesus nur eine Frage. Simon, Sohn des Jona. Er fragt nicht Petrus. Simon, Sohn des Jona, liebst du mich? Frag nur eines. Er fragt nach der Liebe. Und ich finde es hochinteressant. Am Ende des Johannesevangeliums, da steht nicht nur Petrus im Blickpunkt, der bei Jesus wieder festmacht, der seine Liebe wieder zusagt und in die liebende Hand Jesu einschlägt. Aber es steht ein anderes Bekenntnis in Johannes 20 an Ostern. Und das ist das Bezeichnende, das ist Thomas. Thomas. Da geschieht etwas Großartiges. Thomas war an Ostern nicht dabei. Auch unfasslich. Hat er es verpennt? Oder was war mit ihm? Oder war er so verbohrt? Oder so verbittert? Und dann kommt diese Szene. Jesus begegnet ihm und sagt, Thomas, komm, leg deine Hand in meine Hand und fühl die Nägelmale. Leg deine Hand in meine Seite und fühl den Lanzenstich, so wie du es willst. Und dann fällt Thomas nieder und jetzt kommt dieses große Bekenntnis, das am Ende des Johannesevangeliums steht. Jesus, mein Herr und mein Gott. Und merken Sie, das ist plötzlich nochmal ein anderes Bekenntnis als die Sternstunde des Petrus in Johannes 6. Du bist der Heilige Gottes. Und jetzt heißt es, mein Herr und mein Gott. Mein, meins. Und zu dir möchte ich jetzt gehören. Und du bist mein Gott. Und nichts anderes soll mehr gelten. Für mich etwas Großartiges, dieses Johannesevangelium. Wie aus einer Stelle, aus 4, 5 Versen, das ganze Evangelium durchblitzt. Und man einen Bogen spannen kann von Johannes 1 bis ans Ende, bis Johannes 21. Aber ich wünsche es uns, dass wir so eine Sternstunde haben wie der Petrus. Und einfach auch sagen, Herr, wohin soll ich gehen? Du bist einzigartig und bei dir allein will ich bleiben, denn du bist, und jetzt gehe ich zu Thomas, du bist mein Herr und mein Gott und so soll es sein, ein ganzes Leben bis in die Ewigkeit hinein. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass wir immer wieder auf dich schauen dürfen, auf dich, den großen Herrn. Und hab du Dank, dass wir an dich glauben dürfen, bei dir festmachen dürfen. Und das Wissen, du hältst uns fest. Mag kommen in unserem Leben, was will, du bist da. Du bist der gute Hirte. Du bist das Brot, von dem wir leben. Und du bist die Tür, durch die wir einmal in die Ewigkeit gehen. Wir loben und preisen dich. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.